Ich hörte, dass Ayatollah Khomeini, jener in Persien, seine Revolution vor allem durch Kassetten vorgetragen hätte. Das habe ich erst jetzt erfahren. Aber ich bin immer wieder verwundert, wie oft ich angesprochen werde von Leuten, die an unserem Gottesdienst teilnehmen über den Kontakt von Kassetten. Es ist ja nicht ein Dienst der Revolution, sondern der Ausbreitung des Evangeliums. Und darum möchte ich auch heute alle die grüßen, die jetzt unsichtbar an unserem Gottesdienst teilnehmen. Noch viel herzlicher Sie alle, die Sie sich heute am Palmsonntag aufgemacht haben. Und wir wollen unseren Gottesdienst im Namen Jesu Christi beginnen. Und wollen das Passionslied singen, du großer Schmerzensmann, Nummer 66, die ersten drei Verse. Wenn Jesus auch gekreuzigt worden ist aus Schwachheit, so lebt er doch aus Gottes Kraft. Und wenn wir auch schwach sind in ihm, so werden wir uns doch mit ihm lebendig erweisen an euch in der Kraft Gottes. Herr Jesus Christus, du weißt auch jetzt um unsere große Schwachheit. Und wir bringen das alles vor dich, was in unserem Leben nicht nur schwach ist, sondern Sünde und Unrecht ist. Wir wollen dir danken, dass du für uns und unsere Sünde gestorben bist. Und dass wir in dir Befreiung finden. Wir möchten dich heute bitten, rede zu uns in diesem Gottesdienst, dass wir neu erkennen, wie du uns herausholst aus der Schwachheit und in deine Kraft hineinstellst. Da lass uns nicht verharren, sondern führe uns zu neuem Dienst und zu neuen Aufgaben. Mach du jeden von uns stark in dir. Amen. Wir wollen in der Stille weiterbeten. Wir loben dich, dass du unser Gebet nicht verwirfst, noch deine Güte von uns wendest. Amen. Wir wollen miteinander unseren christlichen Glauben bekennen und miteinander sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn. Empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie kennen sicher den Brauch, dass man früher eine Fahne genommen hat. So waren die Entdecker unterwegs und haben über einem Landstrich, den sie erkundet haben, die Fahne aufgerichtet. Das war gleichzeitig das Zeichen, dass dieses Gebiet nun dem gehört, in dessen Namen die Fahne aufgerichtet ist. Und das hatte natürlich sehr viel mit sich gebracht. Wo die Fahne aufgerichtet war, da war gleichzeitig das Herrschaftsgebiet. Dieses Gebiet musste verwaltet werden. Da war also der Schutz notwendig. Ich möchte heute die Taufe dieser Kinder mit dem Bild vergleichen. Was wir hier tun, ist ein sehr äußeres Zeichen. Wir nehmen Wasser und sprechen das über diesen beiden Kindern aus im Namen Jesu. Nun ist das ganz selbstverständlich und nie bezweifelt, so wie ich eine Fahne später zerreißen kann und verbrennen kann. In unseren Tagen sehen wir es ja immer wieder im Fernsehen, solche Bilder, wo einer zum Ausdruck bringt, das geht uns nichts mehr an. Ein Mensch kann sich gegen seine Taufe auflehnen, er kann sich lossagen von Jesus, nur ist es dort so erschütternd schwer. Und wir tun das doch ganz bewusst, auch als Eltern mit unseren Kindern. Wir tun das ganz bewusst, indem wir sagen, wir wollen, dass diese Kinder Eigentum Jesu sind und wir wollen das Herrschaftsrecht Jesu über diesen Kindern aufrichten. Und wir werden drum kämpfen und drum ringen, solange wir leben, ihr Eltern und ihr Paten, können wir nachts nicht einschlafen, wenn wir nicht wissen, unsere Kinder sagen ein fröhliches Ja zu dem, dem wir sie hingebracht haben. Und darum bitte ich euch, ihr Eltern und Paten, dass ihr dies nicht nur als eine äußere Sache nehmt, sondern als eine ganz heilige Verpflichtung, auch für euer Familienleben zu Hause, auch für euer Eltern- und Patenamt. Und auch wir, liebe Freunde unserer Gemeinde, wir nehmen das, wenn in unserer Mitte Kinder getauft werden, eben nicht bloß als ein Einschub unseres Gottesdienstes, sondern wir sind hier mitgefordert, weil wir wissen, diese Kinder können ja nie glücklich werden, wenn sie nicht ein fröhliches Ja dazu sagen können und sich einmal in einer bewussten Bekehrung Jesus zu eigen geben. Das soll unser ganzes Bemühen dann sein. Wir hören noch einmal die Flöten. Nun frage ich euch, ihr Eltern und Paten, wollt ihr, dass diese Kinder auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft werden? Und wollt ihr, dass eure dazu beitragen, diese Kinder auf diesen lebendigen Herrn hin zu erziehen? So antwortet gemeinsam, ja, und Gott helfe mir. So bringt die Kinder herzu, zuerst Andreas Michael Nüveler. Und nun singen wir miteinander, eines wünsche ich mir vor allem anderen, 421, Verse 1 bis 3. Wir haben in den zurückliegenden Sonntagen über unseren Missionsauftrag nachgedacht. Wir hatten eine Predigtreihe zum missionarischen Jahr und wollen am Karfreitag über die Anziehungskraft des Kreuzes hier nachdenken. Heute über die Stärke der Schwachen. Vielleicht ist Ihnen das ja auch schon so gegangen beim Dienst, dass Sie gespürt haben, wir sind da irgendwie zu schwach, um da was zu erreichen. Und das hängt ja ganz eng zusammen mit der Frucht, die wir schaffen. Vielleicht ist das der Grund, dass wir so sehr den evangelistischen Dienst immer wieder vergessen oder auf die Seite schieben. Weil wir uns einfach zu schwach fühlen. Und die Not, die wird dann riesengroß in einer Zeit des Unglaubens und der geringen Dinge wie heute. Wenn man dann nicht sich bewusst zu seiner Schwäche stellt, sondern dann meint, man könne mit großen Tricks die Leute doch wieder zurückfangen oder gar das ganze deutsche Volk zur Volkskirche erklären. Und dann wäre Deutschland doch wieder christianisiert. Das ist nicht der Weg. Und darum ist es so wichtig, dass wir erkennen, wo die Stärke der Schwachen liegt. Philipper 2, wenn Sie es mitlesen in Ihrer Bibel, Vers 1 bis 11. Philipper 2, Vers 1 bis 11. Gilt nun bei euch Ermahnung in Christus, gilt Zuspruch der Liebe, gilt Gemeinschaft des Geistes, gilt herzliche Liebe und Barmherzigkeit, so macht meine Freude vollkommen und seid eines Sinns. Paulus meint nie, dass man Einheit herstellen könnte, indem man auf das Minimum zurückgehen könnte, auf den allgemeinen Unglauben oder auf das, was so irgendwo uns von ferne ein, sondern Paulus meint, die Einheit gibt es nur, wenn wir zusammenstehen und ganz nah bei Christus sind. Das ist ja sein Ziel. Seid eines Sinnes, habt dieselbe Liebe, seid einmütig und einträchtig, tut nichts aus Eigennutz oder Ruhmsucht, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auf das, was dem anderen dient. Seid untereinander so gesinnt, wie es der Gemeinschaft mit Christus entspricht. Obwohl er in göttlicher Gestalt war, hielt er es nicht wie einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst und nahm Knechtsgestalt an, wurde den Menschen gleich und durch seine ganze Erscheinung als Mensch erwiesen. Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tode, ja zum Tode am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhöht und hat ihm den Namen gegeben, der über alle Namen ist, damit im Namen Jesu sich beugen sollen aller derer Knie, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind, und alle Zungen bekennen sollen, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Herr, hilf uns, dass wir dich recht anbeten können. Amen. Es gibt ja hin und her Lotterien und da wird viel Lärm gemacht um den Siegespreis. Wen lockt das nicht, wenn da mitten auf der Straße so ein schöner VW-Golf aufgebaut ist und daneben steht, der kann morgen Ihnen gehören oder heute schon, kaufen Sie ein Los. Oder 20.000 Mark in bar. Da horcht man her, da muss ich doch mitmachen. Und dann kauft man ein Los und reißt die Tüte auf und dann ist immer das Gleiche. Da ist eine Niete drin, das ist nichts. Das ist eine Enttäuschung, nun ist das bei Geld nicht so arg tragisch. Bei Geld kann man es noch verwinden. Schlimm ist nur, wenn ein Mensch eine Niete ist. Das gibt's. Da kann man ja Leute an eine verantwortungsvolle Position setzen und ihnen Verantwortung übertragen und dann murmelt man es zuerst hinter vorgehaltener Hand und dann immer häufiger, der Mann ist eine Niete. Der taugt nichts, der bringt nichts fertig. Und das ist peinlich, wenn man dann sein Amt verlassen muss. Na, immer wieder die Angst, ob wir nicht Nieten sind. Aber die Angst, die verdrängen wir ja schnell wieder. Wir sagen dann, da ich kenne einen anderen und wir schieben das immer schnell auf andere. Aber ist nicht unser ganzes Leben eine Existenz einer Niete? Ach, wir sind doch alle so erfolgreiche Leute, das kann doch nicht wahr sein, dass wir Nieten wären. Das ist ein hartes Wort. Ich bin zum ersten Mal draufgekommen, wie ich vor einiger Zeit von einem Philosophen hörte, der forderte, der Mensch soll das Recht haben, sich das Leben zu nehmen. Warum? Das menschliche Leben wäre auch nichts. Der Gedanke, als ob ein Mensch notwendig wäre für andere, das sei etwas Anmaßendes. Und das stimme ja gar nicht. Jeder Mensch sei völlig entbehrlich und es fehle gar nichts. Und darum sei das Leben eines Menschen letztlich ein Nichts. Und der Mensch müsse sich damit abfinden. Weil wir irgendwo spüren, dass unser Leben ja davon wirklich betroffen ist und da etwas Richtiges daran ist. Darum sind wir alle so drauf aus, dass uns ein paar Menschen Anerkennung zollen. Ist ja wesentlich und wichtig, wenn man einem anderen ein Lob gibt und sagt, du hast es gut gemacht, du hast mir Freude gemacht. Wenn ich dich sehe, lacht mein Herz. Da atmet ja ein Mensch auf. Wenn Sie loben, wenn Sie dieses Rezept verstehen, dann können Sie durchs Leben gehen und viel, viel Freude machen. Nur mit Lob einem anderen Menschen sagen, du bist wichtig, du bist brauchbar, du kannst etwas, du leistest etwas. Und das ist ja auch bei der Leistung unserer Schüler so, die werden ja nicht zur Leistung angespornt, indem man ihnen Fünfen und Sechsen gibt, sondern indem man sagt, doch, du kannst das prima und du hast Gaben dafür. Und wenn das geweckt wird, wir sind drauf aus, dass wir keine Nietenexistenz sind. Aber ich meine, wir müssen uns trotzdem dieser Sache einmal stellen. Was ist mit unserem Leben eigentlich los? Mein erster Punkt ist, wir müssen uns unserer Schwäche stellen. Wenn wir darüber predigen, dann gibt's jetzt bei einigen in unserer Mitte ein großes Unbehagen. Die sagen, jetzt legt er das wieder so arg aus. Und jetzt weist er wieder so drauf aus. Zuerst macht er uns ganz schwach und nachher macht er uns ganz stark. Zuerst fährt er uns ins Tunnel rein, dann wird's ganz dunkel. Hinten kommt er wieder raus, wird's wieder ganz hell und alles ist wieder fröhlich. Also, warum machen wir denn das Ganze? Weil wir nachfragen müssen, ob das nicht stimmt. Die meisten Menschen leben in einem ungewissen Schwebezustand. Und die Not von Menschen, die sonntäglich in der Kirche sitzen, ist, dass sie etwas ahnen von den großen Tröstungen des Glaubens. Aber sie können das in ihrem Leben nicht verwirklichen. Wenn wir sie fragen, hast du diesen Trost? Bist du stark? Sagen sie, ach nein, ich habe so viele Fehler. Die kommen genau da, wo man eigentlich mutig und zuversichtlich sein müsste, kommen die mit Bedenken, ich bin so schwach im Glauben, ich habe Zweifel. Wenn wir aber über unsere Schwäche reden und sagen, wir sind ganz notvolle, schwache Existenzen einer Niete, einer Null gleich, sagen die, ach so, pauschal darf man es auch nicht sehen, ich habe ja auch ganz gute Seiten in meinem Leben, ich habe ja auch schon manchen eine Freude gemacht. Sie müssen sich einmal diesen Extremen stellen. Das ist nicht von mir, sondern das ist die Erkenntnis von wachen Menschen, die über ihr Leben nachdenken. Aber sie kommen den Dingen nicht auf den Grund, wenn sie sich nur selber prüfen an ihrem eigenen Leben, wenn sie sich sonnen in ihrem Erfolg, wenn sie sagen, was habe ich in der vergangenen Woche getan? Da waren sicher auch viele Fehlentscheidungen drin. Die grundsätzliche Erkenntnis unseres Lebens gewinnen wir ja erst vor Jesus Christus. Und Paulus, der diesen Abschnitt geschrieben hat, hat ja eine Erfahrung gehabt und durchgemacht, die ihm zeitlebens nachging. Als er vor Damaskus erkannte, Jesus Christus lebt wirklich. Gott hat ihn aus dem Grabe auferweckt. Das war für ihn solch eine umstürzende Schau. Es wird Ihnen in Ihrem Leben gar nicht anders gehen. Es ist ein Unterschied, ob Sie das vom Ohr nach kennen, der Spur nach, sicher Jesus Christus lebt, oder ob Sie sagen, die eine große Tat Gottes in dieser Welt ist die Auferweckung Jesu. Dann müssen Sie sagen, was ist dem gegenüber all das, was ich gemacht habe? Paulus hat erkannt, dass sein Eifer, den er vorher sogar für Gott in frommer Sache an den Tag gelegt hat, ja genau an dieser Stelle vorbeiging. Wenn Sie Kinder erzogen haben
ohne die Kraft des Auferstandenen, was doch, dann war das doch leer. Wenn sie Worte geredet haben ohne diese Auferstehungskraft, war das doch am wichtigsten vorbeigelebt. Wenn sie ihre Lebensentschlüsse und ihre großen Planungen ohne diese Auferstehung Jesu, ohne seine machtvolle Kraft geplant haben, dann sind sie am wichtigsten vorübergegangen. Paulus ist darüber so erschrocken und erschüttert gewesen. Das stimmt ja nicht, dass man sich irgendwie mit anderen Sprüchen noch weiter betrügen könnte und sagen könnte, mein Leben, vielleicht kommt es doch so irgendwo durch. Nein, mein ganzes Leben endet im Tod und in der Verwesung. Und nur das, was in Christus getan ist, ist von Bedeutung und von Gewinn. Das hat Wert und Sinn. Die Begleiter haben damals den Saulus nach Damaskus geführt und haben ihn einlogiert in einem Gasthaus, in einem Fremdenzimmer, und dort lag er einige Tage und war ja erblindet. Das war ein solches Erleben, ein solches Erkennen, das durch und durch bei ihm ging, vor der Wirklichkeit Jesu. Und die schlimmste Sünde, die man als Mensch überhaupt empfinden kann, ist ja das, dass man an Jesus vorbeigelebt ist, dass man sein Wort nicht ernst genommen hat, dass man seine Liebe mit Füßen getreten hat. Das hat Paulus so tief erschüttert. Und er wusste gar nicht mehr, wie er weitermachen soll, bis es eines Tages klopft an seiner Türe und dann kommt ein Mann herein und er sieht ihn ja nicht. Und er stellt sich vor und sagt, mein Name ist Ananias, Jesus sendet mich, der Herr, damit ich die Hände dir auflege. Saulus begreift zum ersten Mal, was Vergebung Jesu heißt. Er ist angenommen, schon über das Anreden des Ananias, lieber Bruder, das hat ihn so erfüllt, dann kann noch einmal alles neu werden. Er hat sein Leben noch einmal ganz, ganz wunderbar neu geschenkt, empfangen und hat gewusst, was ich lebe, das kann ich nur noch in der Kraft Jesu jetzt leben. Wenn ich noch einmal Zeit bekomme, dann will ich das so ausfüllen für ihn. Wenn Sie jetzt für Ihr Leben Großes planen oder große Dinge wollen, möchte ich Ihnen sagen, trachten Sie nicht nach hohen Dingen. Es wird Ihr Leben nicht füllen können und Ihnen nichts Großes geben können. Trachten Sie mit allem, was Sie haben, nach dem, was Jesus Ihnen geben kann. Denn das, was ihr Leben groß macht und wichtig macht, ist ja nur dies. Er hat sie lieb, er steht ihnen bei, er geht mit ihnen in die neue Woche hinein und er lässt sie nicht los mit ihren Fragen, mit ihren Problemen, sogar mit ihren Schwierigkeiten und mit ihren Nöten und mit ihrer Auflehnung und mit ihrem Trotz umgibt er sie in seiner Liebe. Wir müssen uns einmal unserer Schwäche stellen. Und wir können nicht dauernd, wenn wir jetzt über diesen Punkt der Schwäche, der Ohnmacht unseres Lebens reden, dauernd mit unseren paar guten Seiten kommen. Denn die Frage setzt ja viel tiefer ein, womit will ich vor Gott bestehen? Das ist das große Erkennen der Christen, dass Jesus Christus sich so weit hinunterbeugt. Und Paulus hat hier im Philipperbrief dieses Lied angestimmt, das ihn so froh machte. Jesus Christus erniedrigte sich bis zu mir hinunter in meine Tiefe. Dort unten, wo ich meinen Alltag lebe, da kommt Christus und wird mein Bruder und wird mein Erlöser und wird mein Heiland. Und das macht mich so froh. Und darum hat Paulus auch in diesem Philipperbrief so fröhliche Loblieder gesungen und geschmettert, wollte ich gerade sagen. Die anderen dachten, warum ist der bloß so fröhlich? Der ist doch in einer ganz bedrängten Situation. Der steht doch eigentlich vor dem vielleicht nahen Tod, vor der Hinrichtung und jetzt singt er so fröhliche Lieder. Das hat ja den Paulus gar nicht mehr bewegt, wenn er jetzt noch Ängste um sich her hatte, weil er wusste, ich lebe in der Bewahrung und Behütung Jesu und auf ihn darf ich schauen. Er hat sich erniedrigt für mich. Und all das, was da vom Leiden Jesu erzählt ist, von der Schmach, die er gelitten hat, das alles gesagt, um mir zu sagen, das ist mein Leben, das er rausholen wollte. Für mich ist er in den Tod gegangen. Ach, mein Herr Jesu, wenn ich dich nicht hätte Und wenn dein Blut nicht für mich Sünder rete, wo soll dich Ärmster unter den Elenden mich sonst hinwenden? Das macht mich froh. Aber jetzt einen zweiten Gedanken. Ich habe nur die zwei Dinge heute. Das erste, wir müssen uns der Schwache, der Schwäche stellen. Das zweite, dabei dürfen wir aber nicht stehen bleiben. Paulus hat das gleich gehört, als er zum Glauben kam, dass Jesus ihn braucht zum Dienst. Für Christen ist das immer wieder ein großes Wort. Gott braucht uns und will durch uns etwas Großes in der Welt geleistet haben. Und ich habe den Eindruck, Sie alle sind ja auch sehr willig, für Gott etwas Großes zu tun. Aber die große Gefahr besteht nun darin, dass wir große Programme entwerfen. Wir sagen, was wir alles in der Welt leisten wollen. Warum denn eigentlich nicht? Wollen wir nicht Großes? Wollen wir nicht die Welt verändern? Wollen wir nicht überall mit unseren Gaben zum Einfluss kommen? Paulus hat nicht viel gehalten von großen Worten. Das ist ja die Überraschung, dass Paulus keinen großen Weltentwurf vorgelegt hat für das neue Imperium Romanum durch die Christen gestaltet. Und Paulus hat überhaupt keine großen Worte gemacht. Wissen Sie, Paulus hat gedacht, wenn man die Schippe zu voll nimmt, kriegt man sie sowieso gar nicht mehr hoch. Und wer zu viel anpacken will, macht am Ende gar nichts. Und das ist die Frage unserer Vollmacht. Ich frage mich, ob hinter so vielen Worten, die heute geredet werden, im Namen der Christen überhaupt noch Deckung steht. Hinter den großen Sprüchen, wie man heute die Welt als Christ verantwortlich mitgestalten will. Wo sind denn die Christen, die dazu die Kraft und die Macht hätten? Darum spricht Paulus von dem Gesinntsein wie Jesus. Jesus hat sich erniedrigt. Wir lesen diesen Text heute im Zusammenhang mit dem missionarischen Jahr. Die großen Missionen unseres Herrn werden nicht durch ganz große Dinge gemacht, sondern werden durch kleine Leute nach wie vor geleistet, die sich erniedrigen. Jedes Mal, wenn Sie einen Missionsdienst tun und von Jesus reden sollen, wissen Sie, dass das eine Erniedrigung ist. Wenn Sie im Kreis von Arbeitskollegen oder von Freunden ein Wort sagen, eine Erniedrigung, warum erniedrigen Sie sich? Um einem anderen doch noch einmal die große Gabe zu bringen, so wie Jesus sich ja noch viel gewaltiger erniedrigt hat, bis er zu uns kam. Und dann wird's einem nicht zu sauer, wenn man zum vierten Mal eine Treppe hochsteigt und mit lieben und gütigen Worten einen Menschen einlädt zu einem Bibelkreis. Oder wenn man ein Büchlein vorbeibringt und sagt, ich glaube, das müssen Sie einmal lesen, da werden Ihre Fragen angesprochen. Paulus sagt, Jesus hat seinen großen Sieg durch die Erniedrigung gemacht. Er wurde ganz klein. Er hat nur noch Gott gehorsam sein wollen. Und hier steht dieses Wort, auf das wir nicht verzichten können im Dienst für unseren Herrn. Gehorsam. Es ist eine Frage der Mission nicht, was kommt dabei heraus oder haben wir Anerkennung. Wenn Sie gegenwärtig die Krise unserer evangelischen Mission auch in Deutschland beobachten, dann ist dies genau dort sichtbar, wo die Mission den Beifall der Welt bekommt. Ist sie dann noch Mission? Und ist Mission nicht das niedrige Werk, wo einige sich gehorsam in den Auftrag hineinstellen und das tun, was ihnen aufgetragen ist? Darum hat Gott Jesus erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. In der Erniedrigung Jesu liegt der große Sieg. Im Namen Jesu müssen sich beugen aller derer Knie. Dann hat Gott die Bestätigung gegeben. Meinen Sie, Sie könnten einen Menschen überreden durch Ihre Worte? Das klappt nie. Mission war noch nie möglich, weil Menschen irgendwie das geschafft hätten durch ihre Kraft, sondern es war immer der Gehorsamsdienst, der durch Jesus bestätigt wurde. Darum hat ihn Gott erhöht, wie bei Jesus. Darum hat ihm Gott einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Das können wir hineinverfolgen bis in unsere Jugendarbeit und auch bis hinein in die Arbeit des offenen Abends. Das ist ein Wunder, dass Gott die Treue seiner Leute lohnt. Das sind letztlich nicht die Formen, die kopiert werden, sondern das ist letztlich die Hingabe derer, die Gott dienen wollen. Und jetzt nehmen Sie das doch. Ich will doch sagen, in Ihrer Schwäche kann sich das wiederholen. Jetzt verstehen Sie, warum wir nicht im Schwebezustand sein wollen. Jetzt dürfen Sie nicht sagen, aber ich kann es nicht. Sondern weil Sie schwach sind, aber weil Sie treu sind, kann Gott Sie segnen. Und kann Gott Sie gebrauchen. Nun gehen Sie doch den Weg der Erniedrigung. Warten Sie doch nicht darauf, dass eines Tages in Stuttgart die Medien und die großen Zahlen da jubilieren und sagen, jetzt wird evangelisiert. Das wird immer unter den Tisch fallen. Aber ob Sie den Missionsauftrag wahrnehmen, dann kann in Stuttgart ein Aufbruch geschehen. Dann kann in Ihrer Nachbarschaft und in Ihrer Familie etwas geschehen. Meinen Sie doch nicht, dass jetzt ein anderer Name her müsste, dass Gott das bräuchte. Wenn er durch die Armut Jesu gewirkt hat, dann kann er auch durch Ihre Schwachheit hindurch große Frucht schaffen. Bleiben Sie daran stehen, darum hat ihn Gott erhöht, darum hat Gott Jesus einen Namen gegeben, weil er sich so tief erniedrigt hat. Und ich habe nur Sorge, ob wir uns erniedrigen, ob wir bereit sind, die Schmach zu tragen und das auf uns sitzen zu lassen. Wir sind nur die, die die eine Leidenschaft haben, anderen auch weiter zu sagen, was wir in Jesus gefunden haben. Darum sagt Paulus, tut nichts durch Eigennutz im Vers 3 oder Ruhmsucht. Ist ganz gefährlich. Ist ganz gefährlich, wenn man heute schon über eine evangelistische oder missionarische Aktion einen Pressebericht machen muss. Da schleicht sich sofort ein Stück Protzen ein. Muss man ja, sonst wird es ja nicht aufgenommen, sonst wird es ja nicht gelesen. Da muss ja drinstehen, wie viele Leute kamen und wie viele sich bekehrt haben. Sonst ist es ja keine Meldung. Tut nichts aus Ruhmsucht und nicht aus eitler Ehre, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Wenn das bei euch noch was gilt, die Ermahnungen Christus, sagt Paulus, wenn ihr überhaupt noch da mitdenken könnt, in den Linien des Glaubens und in der Art des Geistes Jesu, dann möchte ich euch bitten, bleibt kleine Leute und stellt euch in den Dienst. Ihr werdet etwas erfahren von den großen Bestätigungen. Die Gemeinde Jesu, die Frucht erlebte in ihrem Dienst, war immer eine sehr schwache und angefochtene Gemeinde. Aber sie hat sich im Namen Jesu senden lassen. Was ist das gewesen um diese 150 Jahre evangelischer Missionsgeschichte? 170 Jahre, die hinausgegangen sind, von einem kleinen Freundeskreis getragen, aber treu im Namen Jesu. Hier in unserer Stadt Stuttgart hat die Kinderarbeit angefangen mit ein paar Nicht-Theologen, die sich der Kinder angenommen haben im Namen Jesu. Jugendarbeit hat außerhalb der Kirche begonnen, in kleinen Grüppchen. Da waren ein paar Leute, deren Herz geschlagen hat. Und Gott hat sie bestätigt. Demütige Leute, gesinnt wie Jesus, Kopien Jesu in dieser Knechtsart. Ich will auf nichts anderes schauen, das soll ihr Motto sein, und von nichts mich irritieren lassen, als dass ich nur Jesus treu bleibe und den Auftrag ausrichte. Und dann bleiben Sie jetzt in Ihrer Familie, bleiben Sie jetzt dort unter Ihren Kollegen. Meinen Sie nicht, das Reich Gottes werde in einem großen Dienst errungen, wenn Sie hauptamtlich bezahlt würden im Reiche Gottes? Da fängt es doch nicht an. Dort, wo Sie stehen, dort treu sein im Namen Jesu. In ihrer Schwachheit, die kennt Jesus, für die ist er gestorben. Aber er will Frucht schaffen und sie dürfen über ihr Leben nun drüber stellen, im Namen Jesu, und erleben, dass er viel Frucht schafft. Amen. Wir singen nun vom Lied 71, die Verse 6, 6a, 6b und 7. Die Verse mit der Nummer A und B sind Verse, die nur im württembergischen Gesangbuch stehen. Wir wollen alle vier Verse vom Lied 71, 6 und 7 singen. Musik.
Herr Jesus Christus, wir beten dich an, dich mit deiner Dornenkrone und in deiner Leidensgestalt. Und wir wollen dir danken, dass du dich für uns so tief erniedrigt hast und dass du dich hast an den Schandpfahl hängen lassen. Verzeih uns, wenn wir uns dann nicht auch dazu bequemen wollen, um deines Namens willen auch zurückgesetzt zu sein, obwohl uns ja kaum Missachtung widerfährt. Verzeih uns, dass wir uns nicht offen zu dir bekannt haben in so vielen Situationen, wo wir ein klares Bekenntnis hätten sagen müssen. Und wir sind dir so dankbar, dass du uns ganz neu die Stärke zeigst in unserer Schwachheit, wie wir gerade in unserer Ohnmacht von dir Zeugnis ablegen können. Wie du durch nichts anderes deine Siege erringen willst, als durch schwache Boten, die ganz dir trauen. Segne unser Zeugnis, das wir weitergeben an andere, die Gespräche, die wir führen. Ja, und hilf uns, dass wir den Evangelisationsauftrag und den Missionsbefehl ganz neu erkennen und aufnehmen. Gib du auch ein neues Verständnis für deine Mission in aller Welt, dass Menschen sich rufen lassen, dein Evangelium weiterzusagen und deinen Namen zu bekennen vor aller Welt. Wir bitten dich jetzt auch für alle, die nicht unter uns sein können, sei du ihnen nahe, bei den Kranken, bei den Einsamen und Schwermütigen, und lass du gerade in der Passionswoche ihnen ein neues Verständnis geschenkt sein von deinem Leiden und von dem Frieden, den wir in dir haben. Lasst uns gemeinsam beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir singen noch den letzten Vers vom Lied "Eines wünsche ich mir", 421, Vers 4. Wir haben unseren Grundsatz umgestoßen, dass in den Schulferien der zweite Gottesdienst Ruhe. Das hat Gründe, die ich gern erläutere, aber jetzt ist etwas kompliziert. Selbst im Gemeindeblatt steht es noch nicht richtig durch meinen Fehler. Wir hatten uns kurzfristig entschieden, auch am Karfreitag einen zweiten Gottesdienst zu machen. Einfach deshalb, es geht jetzt auch die an, die drüben in der Übertragung sind. Ich bin Ihnen dankbar, wenn Sie sich nicht zu arg ärgern. Wir probieren, wie wir Ihren Ärger abbauen können. Einfach der zweite Gottesdienst hat viel freie Plätze und wir können es eben nicht anders machen, als dass wir sie immer einladen. Und darum haben wir gesagt, auf jeden Fall am Karfreitag einen zweiten Gottesdienst, dass jeder, der will, einen Sitzplatz kriegen kann. Also das, was im Gemeindeblatt steht, ist überholt durch den grünen Notizenzettel. Der gilt in allen Aussagen. Nachdem müssen Sie sich orientieren. So haben wir am Karfreitag nicht das Abendmahl im Anschluss an den ersten Gottesdienst, sondern das Abendmahl im zweiten Gottesdienst. Wer am Abendmahl teilnehmen will, möge in den zweiten Gottesdienst gehen oder am Gründonnerstag nach der Passionsandacht. Machen wir eine Passionsandacht, dann im Anschluss das Abendmahl. Steht alles im Notizenzettel. Am Ostersonntag haben wir zwei Gottesdienste, vor allem wegen der Zeitumstellung, weil ja alles eine Stunde früher ist und Sie eine Stunde weniger schlafen. Darum haben wir einen zweiten, weil wir dachten, bei manchen gehen die Uhren noch nicht so gleich nach der neuen Zeit und unsere Kirchturmsuhr ist vielleicht auch noch nicht umgestellt. Dann haben wir sicherheitshalber für die, die dann um 9:30 kommen, noch eine Reserve. Bloß dann haben wir, also es geht nicht den ganzen Ostertag fort. Nehmen Sie den grünen Zettel mit, auch drüben in der Übertragung liegen auf dem ersten Tisch genügend grüne Zettel, damit Sie informiert sind, auch über den April, ja bis in Mai hinein, über unsere Veranstaltungen. Dann liegen auf den Plätzen nur ein paar von dem Blatt Dein Reich komme, das ist von dem Missionsbund Licht im Osten, dem ich ja mitarbeite. Da ist innen drin auf Seite 2 das Programm unserer Konferenz nach Ostern, am Wochenende nach Ostern. Besonders wichtig ist mir der Besuch von Georg Wiens. Wir freuen uns, dass er kommt. Drüben im Gemeindehaus hängt noch das Fürbitteplakat, wo er noch als Inhaftierter drauf verzeichnet ist. Er ist ja wider seinen Willen ausgewiesen worden aus der Sowjetunion und wird in der Stiftskirche sprechen. Für alle, die nicht an der Konferenz teilnehmen können, haben wir eine Sonderveranstaltung am Samstag nach Ostern um 18 Uhr in der Stiftskirche. Er war ja 8 Jahre im Straflager und lebte in Verbannung und hat ja viel mitgemacht als der Leiter der nicht registrierten, verfolgten evangelischen Gemeinden in der UdSSR. Das wäre mir auch wichtig, dass Sie dazu andere einladen. Passionsandachten in dieser Woche, nehmen Sie sich doch Zeit für diese halbe Stunde am Abend über das Leiden Jesu nachzudenken, dass wir 2 Passionslieder singen und eine kurze Besinnung hören. Im Kindergarten wird zum August die Stelle einer Vorpraktikantin frei und einer Erzieherin im Anerkennungsjahr. Das sind beides Stellen, die sehr gesucht sind. Da haben wir auch schon Bewerbungen. Nur wäre uns wichtig, wenn jemand gerade hier im Gottesdienst dabei wäre, der verzweifelt, für ein junges Mädchen eine Stelle sucht als Vorpraktikantin, dann würden wir gerne aus der Gemeinde den Vortritt lassen oder aus der Gottesdienstschar. Deshalb soll das hier auch nochmal erwähnt sein. Sie müssen sich rasch mit uns in Verbindung setzen. Unser Opfer heute wäre für den Kirchenbau in Wewak. Da sind wir noch nicht ganz so weit. Da fehlen, glaube ich, noch 2.500 Mark. Das ist ein Versammlungsraum für eine Gemeinde in Wewak im Rahmen der Arbeiterliebenseller Mission. Ich selber war ja in dieser Hafenstadt an der Nordküste von Neuguinea und dort leben viele arbeitslose Menschen in Slums, etwa 20.000 Menschen. Und die Liebenseller haben dort nun eine große Arbeit begonnen, vor allem unter jungen Menschen. Evangelistische Arbeiten wollen sie dann dort in diesem Saal auch sammeln, diese jungen Leute, und wollen dort eine Gemeinde mit ihnen machen. Das ist wichtig, dass wir sie unterstützen. Und das ist schön, wenn wir hier ein Zeichen setzen könnten. Auch wir haben ja schon manche Opfer dafür genommen, für diesen Kirchenbau, der insgesamt nur 6.500 Mark kostet. Aber eine Investition ist, wenn wir mit unseren Gebeten dran denken, dass dort Gemeinde Jesu gebaut werden soll. Doch Sie dem Herrn und seinem Segen anbefehlen, wenn Sie hingehen in Ihrer Schwachheit, Sie sind stark in ihm, in seinem Namen, wenn Sie alle Verrichtungen Ihres Lebens in seinem Namen beginnen. Herr, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden.